weiß nicht, wer gesehen hat, wenn man in den Eingang reinläuft, wie momentan die Schaukastengestaltung aussieht. Es ist passend zum Erntedankfest, passend zu unserem Gleichnis, an dem wir heute angekommen sind, ein Erdboden gemacht. Und da sind Körner und dann ist auch schon teilweise etwas aufgegangen und es ist stark aufgegangen. Und es ist ein ganz starkes Gleichnis dafür, nicht nur für unseren Glauben, sondern im Grunde genommen ist das eigentlich die Art und Weise, wie unser Leben funktioniert. Das ist eines der Naturgesetze für Gottes Welt, was wir da so abgebildet sehen. Aber was ist, wenn wir dann plötzlich in eine Situation gestellt sind, wo dieses Pflänzlein wieder eingeht, wo unser Glaube schwach wird? Ich habe vor ein paar Wochen mit einem Mitarbeiter gesprochen. Ich habe so gefragt, so am Anfang, auch jetzt von dieser Arbeitsperiode, wie geht's dir und was ist so für dich dran? Geht's dir auch im Glauben? Sagt er, naja, klar, mein Glaube ist okay, ich fühle mich eigentlich so ganz stabil, aber ja, manchmal würde ich mir wünschen, dass dort, wo wir investieren, dass dort, wo wir uns einsetzen, dass eben schneller was aufgeht und dass auch sichtbarer etwas aufgeht. Das kann schon auch Frust bedeuten, wenn eben manchmal das Wachstum auf sich warten lässt. Wenn wir beten und guter Hoffnung sind, aber eben keine so schöne Linie ist wie im Schaukasten, dass man vom Saatkorn ein Lineal ziehen kann bis dahin, wo es aufgeht, sondern eben auch Brüche da sind. Frustration ist schon auch mit verbunden. Auch Jesu Freunde waren frustriert, gell? Die haben sich irgendwann einmal, Jesus muss ja ein fantastischer Prediger gewesen sein. Das war ein Mann, der hatte eine Vision, der konnte eine Vision vor Augen malen und hat so Menschen angesprochen und eine große Gefolgschaft hinter sich gereiht. Ja, und dann haben tatsächlich Leute Jesus geglaubt, haben ihren Beruf aufgegeben, vielleicht bloß noch Teilzeit gearbeitet oder ganz aufgegeben, sind ihm nachgefolgt. Haben gedacht, jawohl, so können wir helfen, dass diese Welt ein Stück besser wird, dass diese Welt ein Stück mehr so wird, wie es Gott sich wünscht. Dann waren sie unterwegs mit ihm. Dann waren sie in Nazareth und Jesus wollte heilen und wir fahren durch die Evangelien. Es hat einfach, es ist nicht geschehen. Es war sehr frustrierend. Und da haben sie gemerkt, wie plötzlich die Leute die Köpfe zusammenstecken und schimpfen. Und dann haben sie gemerkt, wie sich Gegnerschaft formiert. Und plötzlich war die Sendung Jesu in Frage gestellt. Im Team von Jesus hat man plötzlich hinter seinem Rücken und auch sonst offen darüber gesprochen, ob es eigentlich einen Wert hat. Und Jesus hat es gemerkt und Jesus hat sie angeschaut und Jesus hat zu ihnen gesagt, wisst ihr, ihr seid gekommen, um mit mir das Reich Gottes dem Gestalt zu geben, um und dass wir uns als Werkzeug Gottes, als Instrument Gottes gebrauchen lassen, dass er in dieser Welt ankommt. Aber hör zu, das Reich Gottes, das funktioniert so. Es ist gleich einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und säte es auf einen Acker, welches das kleinste ist unter allem Samen. Und wenn es aber gewachsen ist, so ist es das größte, größer als alle Sträucher, wird ein Baum, dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen und darin ein Zuhause finden. Und Jesus sagt, schaut her, dieses klitzekleine Senfkorn. Dann schaut her, was da draus wachsen kann. Und genau so ist es mit dem Reich Gottes. Genauso funktioniert überhaupt Gottes Welt, Gottes Schöpfung. Das ist ein Naturgesetz. So sicher wie aus diesem kleinen Korn etwas Großes wird, so sicher wird dort, wo du im Sinn und Geist Gottes mit deinem Leben etwas machst, etwas Großes, etwas Bedeutungsvolles für Gottes Heil und Ziel in dieser Welt. Damit sind wir eben beim Thema des dritten Gottesdienstes auch in unserer Reihe ganz nahe bei Jesus stehen. Dieser Gottesdienstreihe, wo wir uns mit den Gleichnissen Jesu beschäftigen möchten. Heute ist das Thema: Gottes Stunde kommt ganz gewiss. Gottes Stunde kommt ganz gewiss. Das ist der Zuspruch dieses Gleichnisses vom Senfkorn. Was heißt das? Ich höre Jesus durch dieses Gleichnis drei Dinge sagen. Das erste: Rechne mit Gottes Schöpferkraft. Es geht um das Prinzip der Auferstehung. Rechne mit Gottes Schöpferkraft. Jesus sagt im Gleichnis, dass jemand auf einen Acker ein kleines Korn säte. Ein Mensch ging auf seinen Acker und säte ein Senfkorn. Was ist dann? Es wächst. Wenn ich von Moos in die Stadt fahre, in die Enhuberstraße, ins Büro, dann führt der Weg automatisch durch viele Felder. Manchmal ärgert es mich, wenn dann so riesige Traktoren vor mir fahren, die werden immer größer und da reicht bald der Weg nicht mehr, man kommt auch nicht mehr an ihnen vorbei. Aber dann sieht man, wenn man dann hinterherfährt, was sie so machen, und dann sieht man auch, dass sie ab und zu säen. Dann weiß ich, aha, auf diesem Feld links, da wurde eingesät. Am nächsten Tag fahre ich vorbei und es ist einfach ein Acker da. Aber als Mensch, als heutiger Mensch, wenn in die Schule gegangen ist, gucke ich das an und sage, okay, nach Adam Riese ist da jetzt im Boden was los. Da ist nur offensichtlich alles so ruhig im Boden. Da wird ganz ordentlich gearbeitet. Ich habe etwas in Chemie verstanden und da im Biologieunterricht nicht ganz geschlafen. Und dann kann ich mir vorstellen, was da in der Erde passiert. Dann ist es nicht nur ein brares Feld. Und dann irgendwann kommen die ersten Pflänzlein raus, und wenn es so wird wie in diesem Jahr, dann gab es ein paar Tage, da hat man wirklich vom Auto aus jedes Jahr gesehen, wie dieser Mais weitergewachsen ist. Photosynthese und was alles dazugehört, nach Adam Riese kann man sich vorstellen, was passiert. Das sind wir heute. Der biblische Mensch betrachtet so einen Acker, und im Grunde genommen sieht der biblische Mensch lauter Wunder. Lauter Wunder, lauter Totenauferweckungen. Weil der biblische Mensch weiß, Wachstum ist eine Tat Gottes. Saat, Säen, Wachsen ist in der Bibel ein Symbol für das Geheimnis von Leben und Tod. So wie wir vorhin gehört haben, wie der Psalmbeter sagt, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und sammeln ihre Garben. Ich bin sehr dankbar, dass ich viele Jahre meines Studiums mich mit einer bestimmten Gestalt der Kirchengeschichte sehr intensiv auseinandersetzen konnte. Es ist Christoph Gottlob Müller. Er lebte am Anfang des letzten Jahrhunderts, so napoleonische Zeit, wo Bayern und Württemberg Königreich wurden. Er ist Sohn gewesen eines bekannten Metzger-Obermeisters, eines Stadtrats in einer Stadt. Er war ein führender Pietist im Land. Und dieser Junge, der kam da aus einer Metzgers- und Gastwirtsdynastie und hätte eine wunderbare Perspektive gehabt, um sowohl im kirchlichen Leben als auch im weltlichen Leben Karriere zu machen. Mit 18 Jahren kommt er auf die fixe Idee und wandert nach London aus. Was hat ihn getrieben? Getrieben hat ihn, dass London zur damaligen Zeit, man muss sagen, das Mekka der Christen auf der ganzen Welt war. In London, da hat sich alles versammelt, was Rang und Namen hatte in der christlichen Welt. Und für die Menschen in der ganzen Welt war London so, ja, wie das Reich Gottes auf Erden. Als junger Mann mit 18 Jahren hat er gesagt, ich bin mit dem Guten nicht zufrieden, ich will das Beste, und hat sein Zeug geschnappt und ist ausgewandert. Dort ist er dann eine Gemeinde gefunden, in der Great Queen Street Chapel. Das war eine riesige Gemeinde, ungefähr 1000 Leute am Sonntagmorgen, eine methodistische Gemeinde. Da hat er sich dann angeschlossen. Der hat dann angefangen, zuerst Hauskreise aufzubauen, dann Gemeinden zu gründen. Im Norden Londons hat er Kirchen gebaut und auch beruflich etabliert, standesmäßig geheiratet, eine Metzgerstochter, der Schwiegervater hatte auch, war auch Gastwirt und hatte auch mehrere Metzgereien. Und er selber hat dann auch angefangen mit einem ordentlichen Geschäft. Und wie er auf dem Höhepunkt war, im Grunde genommen seiner Karriere, verspürt er und seine Frau den Impuls, geht nach Deutschland, fängt dort eine Mission an. Sie haben sich das überlegt, haben diesen Schritt getan, sind nach Deutschland gegangen. Der Schwiegervater war völlig aus dem Häuschen. Er hat ihn enterbt. Er hat im Grunde genommen nur Ärger gehabt. Sie sind hingegangen und haben sich schicken lassen. Und wie gesagt, ich habe viele Seiten, hunderte Seiten Briefe übersetzt und Sachen, wo der geschrieben hat. Und immer wieder war für ihn der Satz Jesu, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das war für ihn sein Anhaltspunkt. Gesagt, jawohl, so funktioniert es. Wenn ich nicht bereit bin, mich ganz zu investieren, kann auch nichts entstehen. Es ist etwas Großartiges entstanden. Aber er musste bereit sein, manche schlaflose Nacht zu riskieren, wo er gedacht hat, okay, damit ist wirklich Sense. Ich begrabe meine Wünsche an das Leben ein für alle Mal. Und im Grunde genommen habe ich keinen Plan. Mit allem, was ich in der Schule gelernt habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass daraus noch einmal etwas wird. Wenn daraus etwas wird, dann ist es Gottes Tat, Gottes Schöpfung. Und es ist so gekommen. Und das ist auch die Haltung, die uns der Apostel Paulus sagt. Wenn der Apostel Paulus der Gemeinde nach Rom schreibt, im 12. Kapitel, so ermahne ich euch, dass ihr euch hingebt zum Opfer, dass das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Dann meint Paulus tatsächlich, dass wir uns ganz investieren sollen. Und nur wenn wir uns ganz investieren, können wir auch die ganze Kraft erfahren, die Gott uns im Glauben an Jesus Christus anbietet. Und wie gesagt, ich bin dankbar, dass ich über Jahre in diese Sache eintauchen konnte und auf diese Weise eine Ermahnung im Hintergrund hatte, jawohl, bitte mach ganze Sache. Weil dann kann ich auch erfahren, was aufgehen kann, wenn man bereit ist, loszulassen. Ich hatte vor vielleicht anderthalb Wochen mit jemand in der Gemeinde ein Gespräch. Die Person sagte, vielleicht im mittleren Alter, sagte, weißt du, ich denke in letzter Zeit auf einmal immer wieder daran, dass ich einmal sterben muss. Und mache ich mir Gedanken drüber. Und dann denke ich, jawohl, mit der Frage müssen wir uns auseinandersetzen. Wie gut, dass eben auch im Blick auf unser letztes Loslassen in unserem Leben dieses Prinzip von Saat und Ernte gilt. Der Apostel Paulus sagt im 15. Kapitel, was du säst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du säst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn. Das ist eine Vision, dass Paulus sagt, der Friedemann Burkhardt, der ich bin, ist ja im Grunde genommen nur ein Saatkorn. Und wenn ich einmal alles loslassen muss auf dieser Welt, dann wird diese Staude entstehen, von der Jesus spricht, die alles Vorstellbare in diesem Saatkorn bei weitem übertrifft. Das ist eine grandiose Hoffnung. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns in dieser Hoffnung stark machen. Das gilt für alle Prozesse, wo wir loslassen müssen, wo wir sterben müssen. Ich weiß nicht, wo du momentan persönlich stehst, wo du merkst, okay, da legt mir Gott etwas auf das Herz, da muss ich etwas loslassen. Das können viele Bereiche sein, das muss nicht der Glaube sein, es kann dein Beruf sein, etwas im Bereich der Partnerschaft, es kann etwas in der Familie sein. Es gibt viele Bereiche, wo du plötzlich an etwas herangeführt wirst und du merkst, jawohl, ich muss etwas loslassen. Was ist das für eine grandiose Hoffnung, die wir im Glauben haben, dass wir wissen dürfen, dort, wo wir etwas loslassen, wo wir etwas wirklich ganz abgeben und sagen, da ist es aus, dass es nicht aus ist bei Gott. Gott kann ein Wunder tun und Gott kann etwas Großes aufgehen lassen. Letztes Jahr hat die Mädchenjungsa begonnen und wir haben neben den Jungen, dann eben neben den Pfadfindern eine Mädchenjungsa angefangen und ich glaube so nach dem 4. oder 5. Mal habe ich mal jemanden von den Mitarbeitern gefragt, habe gesagt, wie läuft es denn momentan? Dann sagt sie, naja, wir waren 4 Mitarbeiter und 3 Kinder. Dann war ich schon versucht, salopp zu sagen, naja, das ist ja ein idealer Betreuungsschlüssel. Aber ich habe natürlich schon gemerkt, da steckt etwas anderes dahinter. Eben auch ein bisschen Ratlosigkeit oder einfach die Frage, was wird wohl aus diesem bescheidenen Anfang? Jetzt seid ihr schon viel weiter. Jesus möchte uns zusprechen mit diesem Gleichnis. Scheuen wir nicht die Anfänge. Halten wir die Anfänge aus. Das Senfkorn ist das Winzigste. Aber so sicher, wie aus dem Senfkorn eine riesige Staude wird, so sicher wird aus eurer Jungschar oder egal wo, wenn ihr das mit Gott macht, eine wunderbare Sache. Ein wirklicher Stein, ein Puzzleteil im Reich Gottes. Und darum, rechne mit Gottes Schöpferkraft. Glaub an die Auferstehung in allen Bereichen deines Lebens. Wie sieht das konkret aus? Zweiter Punkt, habe Geduld, bis Gottes Stunde kommt. Es geht um das Prinzip der Geduld. Ich habe noch bis ich noch Theologie studiert habe, Briefmarken gesammelt. Ich weiß nicht, wer schon Briefmarken gesammelt hat oder wer das über eine längere Zeit gemacht hat und so doch leidenschaftlich Briefmarken gesammelt hat. Briefmarken sammeln ist etwas, da ich habe da meine Quellen gehabt, wo ich die Briefmarken herbekommen habe, dann habe ich sie in Schachteln gesammelt und dann 2-3 Mal im Jahr, da ist dann der Notstand in unserem Haus gewesen, weil da habe ich in der Badewanne und im Waschbecken diese Briefmarken abgeweicht. Die tut man dann reinfüllen und dann kommt Wasser rein und dann wartet man, bis sie sich lösen und dann kommen sie auf große Bögen mit Fließpapier, da tut man sie drauf und dann kommt der nächste Bogen drauf und wieder Briefmarken und dann wird das beschwert und dann ist wirklich eine Woche im Haus ein wirklich Notstand. Ich kann mir erst heute vorstellen, was das für meine Eltern bedeutet hat. Aber der Punkt, um was es mir geht, ist folgender. Wenn man dann so eine Briefmarke bekommt und es ist wirklich eine, die man ganz dringend braucht, weil sie einem noch fehlt in einem Satz, dann war es für mich ganz arg schwer auszuhalten, dass die jetzt in die Kiste kommt und dann irgendwann wird sie abgeweicht. Ich wollte sie sofort haben. Und dann probiert man ein klein wenig, ob sie sich nicht doch löst. Und manche lösen sich ja auch. Aber wie oft habe ich wirklich gerade die wertvollsten Marken mit meiner Ungeduld auf die Weise kaputt gemacht. Und so ist es oft im Leben, dass man, wenn man nachhelfen will, wenn man ungeduldig ist, dann passieren Fehler. Dann geht was schief. Ob in der Ungeduld oder wenn man mit Gewalt nachhelfen möchte. In Jesu Gruppe waren auch Leute, die haben gedacht, Mensch, das Reich Gottes, das sollte schneller kommen, es sollte anders gehen, es sollte bildlicher sein. Und Jesus sagt, nein, so funktioniert das Reich Gottes nicht. Das Reich Gottes funktioniert eher so, es ist im Grunde genommen, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft. Dann schläft er und steht auf, Tag und Nacht, und der Same geht auf und wächst, ohne dass er es weiß. Denn die Erde bringt von selbst Frucht. Zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Das ist ein Naturgesetz. Das muss ich mich immer wieder erinnern. Es bringt nichts, wenn ich an den Halmen ziehe. Sie wachsen von selber. Das ist ein Aspekt. Es geht um Geduld. Jesus spricht bei Geduld nicht von Nichtstun. An anderer Stelle macht er deutlich, jeder von uns hat von Gott Talente bekommen. Ganz unterschiedlicher Art. Er hat etwas in die Hände bekommen. Es hat keinen Wert, wenn wir das vergraben. Sondern wir sollen es nach bestem Wissen und Gewissen einsetzen. Wir sollen kreativ sein. Geduld hat nichts mit Nichtstun zu tun. Natürlich muss ich, wenn nichts wächst auf meinem Acker, dann schon auch einmal überlegen, bin ich denn eigentlich auf dem Acker, an dem Gott mich haben möchte? Tue ich dort arbeiten, wo ja Gott mir ein Talent gegeben hat? Oder habe ich mir einfach selber etwas gegriffen, was eigentlich gar nicht vor Gott von Gott für mich gemeint ist, das muss ich schon überprüfen. Das muss ich immer wieder machen. Aber wenn ich dann für mich und im Gebet Klarheit bekomme, jawohl, das ist jetzt dran. Wenn ich überlege und dann doch höre, jawohl, Gott möchte, dass ich oder dass wir diesen Weg gehen, dann muss ich sagen, also gut, dann bin ich auf dem Weg. Das ist der richtige Weg und da möchte ich geduldig sein. Zum Wachsen lehrt Jesus erstens das Prinzip der Auferstehung. Zweitens den Grundsatz der Geduld. Und drittens den Grundsatz der Hoffnung. Warte hoffnungsvoll auf Gottes Tag. Der Vietnamkrieg war wohl einer der allerschlimmsten in dem letzten Jahrhundert. Es war eine Hölle. Ich habe gelesen, dass mehr Soldaten nach der Heimkehr in die USA an traumatisch bedingtem Selbstmord gestorben sind, wie auf den Schlachtfeldern. Das ist doch etwas Schlimmes. Wenn man sich das vor Augen führt, was muss das für eine Hölle gewesen sein? Mehr Leute sind in der Heimat an einem zerbrochenen Herzen als kaputte Menschen gestorben, weil sie keine Perspektive mehr hatten, als an der Front im Land selber. Das ist unfassbar. Ein ganz schwieriges Kapitel waren die Gefangenenlager. Hanoi Hilton war ein großes Gefangenenlager und dort ist etwas ganz Außerordentliches passiert. Da war ein General, der Ranghöchste in diesem Lager, der gefangen war. Und dieser General Stockdale hat eine Strategie entwickelt, wie diese Gefangenen nicht in dieser Hölle untergegangen sind. Er ist bei seiner Heimkehr, als er dann endlich freikam, hat er viele Orden, Ehrenzeichen und Auszeichnungen dafür bekommen. In einem Interview ist er mal gefragt worden, wie kam's? Oder ist er gefragt worden, wer hat's geschafft, wer hat's nicht geschafft? Da sagt er, kann ich Ihnen ganz klar sagen, geschafft haben es nicht die Optimisten. Die Optimisten haben gesagt, an Weihnachten sind wir frei. Wir brauchen uns gar nicht auf das hier einlassen. Wir kommen an Weihnachten raus. An Weihnachten haben sie gesagt, wir kommen an Ostern raus. Und an Ostern haben sie gesagt, an Weihnachten kommen wir raus. Und irgendwann sind sie wie die Mücken an einem gebrochenen Herzen gestorben. Stockdale sagt, die Menschen unterscheiden sich nicht durch Anwesenheit oder Abwesenheit von Problemen. Menschen unterscheiden sich nicht durch die Anwesenheit oder Abwesenheit von Problemen. Menschen unterscheiden sich durch ihren Umgang mit den Problemen. Geschafft haben es diejenigen, die Hoffnung nicht aufgegeben haben, aber sich trotzdem ganz mit der brutalen Wirklichkeit auseinandergesetzt haben. Und das tut Jesus, indem, wie vollkommen richtig bemerkt worden ist bei der Einleitung, wahrscheinlich grundlegendsten Wachstumsgleichnis, das Jesus erzählt. Jesus ist jemand, der die Realität, der den harten Tatsachen des Alltags ganz direkt ins Auge sieht und trotzdem die Hoffnung nicht verliert. Wie er mit seinen Freunden spricht, mit seinen Jüngern und sie hängen bleiben, weil so vieles nicht richtig funktioniert, sagt er zu ihnen, wisst ihr, mit dem Reich Gottes ist es folgendermaßen. Es ging ein Sämann aus zu säen und es begab sich, indem er säte, fiel etliches auf den Weg. Da kamen die Vögel und fraßen es auf. So ist es, sagt er. Das ist eine Tatsache. Vieles in unserem Leben ist vergeblich. Damit müssen wir uns abfinden. So ist es. Und dann sagt er weiter, etliches fiel auf das Felsige, wo es nicht viel Erde hatte und ging bald auf darum, dass es nicht tiefer Erde hatte. Da nun die Sonne hochstieg, verwelkte es und weil es nicht Wurzel hatte, verdorrte es. Jesus sagt, klar, es tut weh, dass die Hälfte von uns wieder abgesprungen sind. Es tut weh, dass für so viele der Glaube ein Strohfeuer ist. Dass sie heute sagen, jawohl, da mache ich mit. Und morgen sagen sie, was geht wie mein Geschwätz von vorgestern an. Aber so ist es einfach, Jesus. Dann sagt er weiter, und etliches fiel unter die Dornen. Und die Dornen wuchsen empor und ersticken es. Es brachte keine Frucht. Jesus sagt, natürlich habe ich auch Augen im Kopf, sagt Jesus. Ich höre doch, was hinter meinem Rücken läuft. Oder ich kriege doch mit, dass da Intrigen gesponnen werden. Oder ich merke doch, dass da offene Gegnerschaft da ist. So ist es. Aber, sagt Jesus, etliches fiel auf gutes Land und ging auf und wuchs und brachte Frucht und trug 30-fältig, 60-fältig und 100-fältig. Was Jesus damit sagen möchte, ist, natürlich müssen wir uns mit den harten Tatsachen befassen. Das ist nicht wegzudiskutieren. Aber wir dürfen doch über diese harten Fakten nicht vergessen, dass Gott am Werk ist, dass Gott da ist und dass Gott etwas entstehen lässt. Und da ist eine gigantische Frucht da. Deswegen lassen wir uns doch nicht von den Randbedingungen schrecken. Lassen wir uns doch nicht von den Szenarien in unserem Kopf die Nacht verderben. Sondern glauben wir, dass Gott es aufgehen lässt. Es ist ein Naturgesetz, das funktioniert auf dem Feld. Warum ausgerechnet soll mir jemand erklären, warum es mit uns nicht funktionieren soll? Wir sind doch auch ein Teil von Gottes Schöpfung. Das ist doch ein Naturgesetz. Das sagt er seinen Jüngern. Das ist dieses Dennoch, das der Psalmbeter hat. Ja, diese Psalmbeter oft, einmal ist es Mobbing, dann ist es, weil es in der Familie nicht klappt, dann ist es wegen beruflicher Schwierigkeiten oder gesundheitlicher Schwierigkeiten. Und sie klagen Gott ihr Leid. Und dann heißt es aber immer wieder, wie in einem Kehrvers, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Der Paulus ist im Gefängnis. Und das ist kein Zuckerschlecken. Das war, allein die Umgebung war schwierig. Und dann stelle ich mir vor, dass die Offiziere auch nicht angenehm umgegangen sind mit den Leuten. Und dann waren vielleicht Mitgefangene, die ihn drangsaliert haben. Und dann kriegt er aus der Gemeinde Bescheid in Philippi, ja, da tanzt jetzt der Bär. Da gibt es welche, die jetzt diese Gunst der Stunde nützen und die Sache neu ordnen. Und dann schreibt er dieser Gemeinde einen Brief. Natürlich, in dem Brief wird manches sortiert. Aber Paulus beginnt und sagt, ich bin guter Zuversicht, dass der in euch das gute Werk begonnen hat, es auch zur Vollendung führt. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist eine Hoffnung, die sich mit den harten Tatsachen auseinandersetzt, aber trotzdem die Hoffnung nicht aufgibt. Ich kenne nicht deine Situation, aber ich möchte jeden bitten, dass ihr dieses Wachstumsprinzip Gottes, das für die ganze Schöpfung gilt, dass wir es auch für unser Leben glauben. Gott tut Wunder. Jede Pflanze, jede Frucht zeugt davon. Gottes Erbarmen mit den Seinen ist ganz gewiss. Und darum möchte ich dich bitten, mach ernst mit Gott. Glaube Jesus, Gottes Stunde kommt ganz gewiss, auch für dich. Ich habe den Horst Drewski gebeten, dass er uns im Schlussgebet leitet.
Treuer Gott, du unser Vater im Himmel, wir haben jetzt dein Wort gehört und du hast uns aufgeweckt. Ja, wir glauben, dass der Same, den du ausgesät hast, auch in uns aufgeht. Wir können dich nur bitten, durch Jesus Christus, unseren Erlöser, dass er uns ganz durchdringt mit der Liebe, die er auch zu den Menschen hatte, zu Lebzeiten. Wir sehen dich nicht, aber wir glauben daran. Und so bitten wir auch für uns, die in dieser Gemeinde, Herr, segne uns, leite uns und gib uns immer wieder neu das, was wir bedürfen, dem Leib und auch der Seele nach. Es ist Erntedank und wir dürfen auch dafür danken, dass du uns die Gaben täglich neu schenkst, dass wir in Frieden und Freiheit leben dürfen. Wenn wir in diese Welt blicken und sehen so viel Leid und so viel Kriege. Herr, wir können dich nur bitten, erbarme du dich über diese Menschen. Danken wollen wir für alles, für unsere Gemeinde und auch das neue Domizil. Du hast es geebnet und wir haben gehört, dass auch hier schon ein Plan da ist. Herr, wir legen es in deine Hand und bitten dich, wirke auch da weiter. Und so wollen wir vor dich treten im Mahl, das du uns gegeben hast, um sich an dich zu erinnern. Herr, du wollest einen jeden segnen. Dir sei Dank gesagt, alle Zeit für alles. Amen. Komm,